der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Es geht los! Hallo Carola!
Hallo Vera! Ich grüße dich an diesem schönen, sonnigen Frühlingstag und freue mich auf unser heutiges Thema, was mit meinem Zustand zu tun hat. Wie ihr sicherlich alle hören könnt, liebe Zuhörer, habe ich mich ziemlich erkältet und kann nicht so gut atmen. Und ich muss wahrscheinlich auch immer mal husten, also Entschuldigung. Aber ums Riechen und ums Schnüffeln, genau darum geht es heute in unserem Podcast. Deswegen passt mein Schnupfen eigentlich super zum Thema. Es geht um die olfaktorische Kommunikation in unserem großen Thema Körpersprache und Kommunikation des Hundes.
Du sagst es. Ja, wollen wir erstmal so ein bisschen einen Überblick geben?
Auf jeden Fall.
Das heißt, wir werden ein bisschen erläutern, wie Hunde riechen, also wo der Unterschied ist zum Mensch, in welchen Formen olfaktorisch kommuniziert wird, was dabei passiert. Es geht viel um Urinieren und Koten, so ist das.
Genau.
Wozu und welche Bedeutung hat olfaktorische Kommunikation? Was haben wir denn noch? Ach so, ja, Scharren, ne, das ist so ein bisschen auf der einen Seite olfaktorische Kommunikation, das hat aber auch was natürlich mit der visuellen Kommunikation zu tun. Dann geht es ums Markieren, also mit Koten und Urinieren hat ja auch damit zu tun. Dann Angst und Aufregung, auch da, das spielt mit rein, die olfaktorische Kommunikation. Ja,
also ums Rutewedeln geht's noch, ums Wälzen und Reiben, um genau. Das Boden wittern, lecken und Zähne klappern. Und ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, auch der Schweiß, den die Hunde natürlich nicht bewusst absondern können, spielt auch eine Rolle. Also alles, was mit Gerüchen zu tun hat, die Hunde in den meisten Fällen sehr bewusst auch hinterlassen, da reden wir ausführlich drüber, und die Hunde dann wahrnehmen können. Und da müssen wir jetzt wirklich mal auch ausführlich drüber sprechen, was der Hund für einen ausgezeichneten Geruchssinn hat. Der Hund ist ja ein Makrosmat und die Hunde beurteilen also ihre Umwelt mit Hilfe ihrer Nase und die riechen quasi ständig und überall und über sehr große Distanzen und das ist für uns Menschen, glaube ich, unvorstellbar, was der Hund da alles an Gerüchen wahrnehmen kann. Aber ehrlich gesagt, möchte ich das auch gar nicht.
Ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen, das ist jetzt schon ziemlich lange her, aber die haben versucht, mal bildlich darzustellen, wie Hunde riechen. Also die haben im Prinzip Geruchsspuren von Menschen, von Tieren, alle farblich dargestellt.
Ach, spannend.
Dann ist dann ein Hund so durch eine Stadt gelaufen, ich glaube, es war London, und dann waren überall farbige Geruchsspuren zu erkennen, die dann stärker und schwächer waren. Also das war, bildlich fand ich, sehr schön dargestellt und hin und wieder krieg ich diese Bilder nochmal vor Augen, wenn ich mich um dieses Thema kümmere, beziehungsweise wenn mich gerade dieses Thema beschäftigt, wo mir immer wieder klar wird, guck mal, wie viele Gerüche, ne, da riecht was, das können die jetzt wahrnehmen, das kommt und das kommt und wir nehmen oft nur so ein Paket von Duft wahr.
Ne, und ja, ganz genau. Aber warum? Hunde. Weil, wenn man sich so ein bisschen die Zahlen anschaut, wir können ja mal so ein bisschen vergleichen, wie sieht's beim Mensch und beim Hund aus, dann sind das natürlich Dimensionen, die da dazwischen liegen, zwischen unseren Riechorganen, unseren Nasen und den Nasen der Hunde. Also wenn man sich das mal so anschaut, die Riechschleimhaut beim Mensch ist, wenn man die ausbreitet, circa 5 Quadratzentimeter groß. Und beim Hund, je nach Rasse, also man sagt so beim deutschen Schäferhund, circa 150 Quadratzentimeter. Und das geht noch höher beim Bloodhound zum Beispiel. Und wenn ich es mir vielleicht mal so vorstelle, ich könnte mir vorstellen, es ist wie so ein DIN A4-Blatt im Vergleich zu einer Briefmarke. Also das ist schon
DIN
ganz schön heftig.
A4-Blatt Briefmarke, ich würde ja da schon fast eher sagen, DIN A4-Blatt Sportplatz.
Oder so. Das ist vielleicht noch eindrucksvoller, wenn wir schon einmal so bei der Bildersprache sind. Genau. Dann bei den Riechzellen, der Vergleich ist auch ganz spannend. Hat der Mensch natürlich, weil er nur eine kleine Riechschleimhaut hat, auch nur in Anführungsstrichen 5 Millionen Duftrezeptoren, also Riechzellen. Was ja erstmal sehr viel klingt, aber der deutsche Schäferhund hat circa 220 Millionen Duftrezeptoren. Also der Wahnsinn, das wird einem, glaube ich, schon so ein bisschen klar, was die Hunde für ein tolles Organ da ausgebildet haben. Und ich muss dann immer schmunzeln, liebe Vera, das wird dir wahrscheinlich genauso gehen, wenn wir machen ja oft Futterbeuteltraining, ne? Und wenn die Leute dann den Futterbeutel nochmal öffnen, damit der Hund riecht, dass da auch Futter drin
Ja,
ist,
ja, ja.
da schmeiße ich mich ja fast in Sand.
Guck mal, was da drin ist, ne? Hey.
Ja, der muss doch riechen, dass da Futter drin ist. Ich sage ja, das tut er. Aber sowas von. Also herrlich, ne? Aber das zeigt halt, dass sich der Mensch kaum vorstellen kann, wozu der Hund in der Lage ist. Und das wollen wir halt jetzt mal so ein bisschen besprechen. Und bevor wir dann zu diesen ganzen Möglichkeiten der Kommunikation mit der Nase übergehen.
Genau. Ganz kurz vielleicht noch die Größe der Riechschleimhaut und entsprechend eben die Riechzellen, die da drauf passen auf die Riechschleimhaut, ist ja ein Riesenunterschied. Und das hat einfach auch mit der Größe der Nase zu tun. In die Nase eines
Gut,
Blatthauns
dass du es erwähnst,
passt
genau.
eben mehr als in so eine kleine Menschennase. Und womöglich hat auch ein Mensch mit einer großen Nase, kann vielleicht ein bisschen besser riechen als einer mit einer kleinen. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber beim Hund ist es definitiv so, dass das mit eine Rolle spielt, aber es sind noch ein paar andere Faktoren. Dazu kommen wir dann nachher nochmal zu sprechen.
Und was man vielleicht auch noch sagen kann, wenn wir Menschen irgendwie einen schönen Geruch bewusst wahrnehmen wollen, also wenn ich jetzt so an mich denke, es blüht ja jetzt überall, ich gehe dann wirklich hin zu der Blüte und schnüffele dran. Bewusst in dem Moment. Der Hund ist ja immer am Schnüffeln. Der versucht also immer zu riechen und der atmet auch stoßweise, damit dieses Riechepithel nicht ermüdet. Und dann finde ich auch eine sehr beeindruckende Zahl, wenn die sich dann wirklich mal auf einen Geruch konzentrieren, dann können die bis zu 6 Mal in einer Sekunde einatmen. Das ist eine irre Leistung. Aber man hört es, wenn der Hund sich wirklich an einem Geruch festsaugt, hört man diese hohe Atemfrequenz. Wie schnell das geht, ist der Wahnsinn.
Geht mir immer das Herz auf,
Ja,
wenn ich das so
mir
mitkriege, wie die Hunde so
auch. Ja.
dolle intensiv schnüffeln, weil
Absolut.
beim Hund ist ja riechen gleich fühlen. Aber ich will jetzt
Ganz
nicht
genau.
vorgreifen.
Nö, das können wir doch ruhig schon sagen. In dem Zusammenhang ist ja nicht schlimm. Das weiß ich noch, das hat mich damals, als wir das alles gelernt haben, auch sehr berührt, weil ich so dachte, wow, ne, wenn der Hund da so tolle Gefühle hat, dann ist es doch umso wichtiger, dass ich als Mensch ihm ganz viele Aufgaben stelle, die halt seine Nase beschäftigen, wo ich mit zu tun habe. Und dann hat er doch auch mir gegenüber eine ganz andere Einstellung, ganz andere Gefühle, wenn das mit mir zu tun hat, ne?
Ja.
Natürlich schnüffeln die Hunde dauernd, auch wenn wir nichts machen. Die nehmen eine Spur auf oder riechen eine läufige Hündin oder da liegt irgendwo ein Döner in der Ecke. Aber wenn ich dem Hund eine Spur lege oder ich dem Hund was verstecke und dorthin gehe und so, dann hinterlasse ich ja auch mal Geruch. Und der Hund riecht also mich immer in diesen schönen Situationen. Und wenn das Gefühl
Yes.
dabei so schön ist, ist ja toll. Und es kommt halt, weil dieses Riechhorn vom Hund mit diesem Mandelkernzentrum, wo die Gefühle
Genau.
entstehen, verbunden ist, ne? Kannst ja vielleicht mal noch was sagen. Das finde ich auch mal ein toller Vergleich, wie groß das Riechhorn vom Hund ist. Ist auch irre.
Ja, das Riechhirn beim Menschen ist das so bis zu 1% Anteil des Gehirns, nimmt es beim
Genau,
Mensch ein,
genau.
0,1 bis 1%. Und beim Hund hat es 10%, die das Riechhirn vom eigentlichen Gehirn einnimmt, also bis zu 10%.
Mhm.
Und da das Riechhirn mit dem Mandelkern verbunden ist, oder Mandelzentrum, Mandelkernzentrum, wie heißt das nochmal?
Mandelkernzentrum haben wir damals gesagt.
Ja, okay, Mandelkernzentrum. Und dieses ist eben für Emotionen zuständig, deshalb kann man wirklich sagen,
Genau.
fühlen ist riechen, riechen ist fühlen, jetzt war ich schon noch falsch rum. Aber das
Genau.
kennen wir doch selber auch, oder? Dass
Ja.
wir Gerüche wahrnehmen, die uns plötzlich an eine Situation erinnern, die toll war, oder umgekehrt, das beschäftigt einen ja auch hin und wieder, ne? Wir beide mit unserer Assistenzhundeausbildung haben ja auch vielleicht mal was mit Menschen zu tun, die an PTBS leiden oder
Genau.
erkrankt sind. Und bei denen gibt es ja ganz häufig irgendwelche Trigger, die die in eine wirklich sehr negative Stimmung versetzen können.
Ganz genau.
Und jetzt mal so als Beispiel, was sich sicher jeder vorstellen kann, wenn du mal in einem Haus warst, in dem es gebrannt hat oder so, und du hast diesen Geruch wahrgenommen und bist dann, musstest dann da raus und hast auch Angst gehabt und du würdest diesen Geruch irgendwann wieder wahrnehmen, du hast immer automatisch nochmal die Erinnerung, das ist ja damit verknüpft.
Genau,
Und
ganz
das,
genau.
also von daher, das kann sich jeder Mensch vorstellen, dass man Gerüche mit Gefühlen verknüpft. Nur eben beim Hund ist das nochmal, weil der Geruchssinn sehr, sehr stark ausgebildet ist, geht bei dem viel mehr über diese Schiene als bei uns Menschen nochmal. Ich habe auch schon Situationen erlebt, dass ich mit, also mit Easy ist mir das insbesondere aufgefallen, dass ich mit dem an Stellen vorbei bin, wo der plötzlich Angst gezeigt hat, also körpersprachlich, und wo der einer Situation ausgewichen ist, und optisch konnte ich nichts wahrnehmen. Gab auch schon Situationen. Erinnere mich dran hier, wenn ich von zu Hause aus losgehe ins Feld, bin ich ein paar Mal nacheinander, ist mir das passiert, an einem Haus vorbeigegangen. Da waren halt Kellerfenster und er wollte partout nicht an diesem Haus vorbeigehen. Er wollte immer mit Abstand vorbei. Na, jetzt weiß ich aber nicht, hat da vielleicht ein Hund hingepinkelt? Das, was ihm nicht gefallen hat, kam ein Geruch aus diesem Keller raus. Was auch immer. Aber ne, wir hören das ja häufig. Ja, da ist nichts. Der Hund reagiert und die sagen immer, da
Denkt
ist
der Mensch,
nichts.
ja.
Genau.
Du, ich habe das wirklich einmal erlebt. Da habe ich ein Seminar gegeben, Körpersprache, Kommunikation. Das ist schon lange her. Ich glaube, das war eins meiner ersten. Und dann waren die Hunde in der Pause draußen und da war ein Hund dabei, der war sehr selbstbewusst und so ein richtiger, ja, der hatte was zu bedeuten, viel Testosteron, war schon älter und der pinkelte an so einen Stein. Und so 5 Minuten später geht eine Frau mit ihrem Rüden da vorbei. Da schnüffelt er, geht 3 Schritte zurück und knurrt diesen Stein an. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass der Rüde da kurz vorhin gepinkelt hat, hätte ich mich aber auch sehr gewundert, ne? Aber der Geruch von diesem Urin war bei dem der Auslöser, dass der den angeknurrt hat. Das habe ich auch so nie wieder gesehen. Aber da kannst du mal sehen, was das so auslöst, ne?
Aber ich meine, scharren, also ne, markieren, danach scharren, wird ja auch manchmal mit einem Knurren unterlegt, je nachdem, welche Information
Absolut.
demjenigen hinterlassen werden will, der vorher dort war.
Genau. Aber das war wirklich dieses, er schnüffelte dran und dann so, oh, gibt's doch nicht, der war hier. Da hat er echt tief geknurrt. Naja, auf jeden Fall ist es schon sowohl beim Hund als auch beim Menschen eine Riesen. Sache mit der Riechleistung und uns ist es halt bloß nicht bewusst. Aber weil du vorhin gesagt hast, ne, mit diesen beim Menschen, ich muss immer dran denken, wenn ich eine bestimmte, also wenn so eine Suppen-Gulaschkanone hier steht, dann erinnert mich das immer an die Schulspeisung früher.
Oh ja.
Das riecht wie früher. Und dann sehe ich mich da im Speiseraum. Oder wenn ich Zuckerwatte rieche auf dem Rummel, wir hatten jetzt Rummel, Jahrmarkt. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Kennst du das Wort Rummel?
Ja, klar kenne ich das. Bei uns heißt das je nachdem. Kerb, Kirmes.
Ach, Kirmes, ja. Na, wir sagen Rummel oder Jahrmarkt, genau. Wenn ich da die Zuckerwatte rieche, sehe ich mich so als kleines Mädchen auf dem Karussell fahren. Und das ist ein schönes Gefühl. Oder Apfelsinen gab es in der DDR nicht so häufig, aber zu Weihnachten kriegten wir die. Apfelsinen verbinde ich immer mit Weihnachten. Ja, naja, schön. Also genau, da gibt es also so viele Beispiele und ich finde das Thema super spannend. Und dann steigen wir da mal so ein bisschen genauer drauf ein. Vielleicht sollten wir noch mal sagen, wovon diese Riechleistung abhängt.
Genau, da wollte ich mich jetzt gerade einklinken. Und ja,
klink
zwar,
dich mal ein.
Wir hatten ja eben schon gesagt, von der Größe der Nase, ne, aber auch von der genau. Nasenform. Dann kann es ein individuell ererbter Ausprägungsgrad sein. Also ja. Hunde, die einfach immer schon darauf gezüchtet wurden, gute Riecher zu sein, die vererben das auch tendenziell eher weiter. Dann ist es tatsächlich auch davon abhängig, wie intelligent ein Hund ist. Die Motivation, die ein Hund hat. Also, ja, manche Hunde, die riechen draußen doll wild. Die sind sofort online, wenn die eine Kaninchenspur in die Nase kriegen. Easy zum Beispiel ist sofort online, wenn der irgendwas in die Nase kriegt, was man essen könnte.
Bei einer läufigen Hündin wäre er wahrscheinlich nicht online, weil er kastriert ist.
Genau, nicht mehr.
Da fehlt aber dann die Motivation.
Da war er
früher
aber mal
ja,
sehr
schon
online.
Eine Weile her.
Genau. Da ging dann gar nichts mehr, ne? So.
Genau. Aber daran sieht man das mit der Motivation, ne? Und ein kastrierter, intakter Rüde, der würde natürlich bei einer läufigen Hündin höchstwahrscheinlich das Wild wild sein lassen. Da kommt immer auf den Hund drauf an, aber
genau.
Wenn die vor seiner Nase rumspaziert, ist die Motivation wahrscheinlich sehr groß.
Dann Ausbildung, also Trainingsstand. Und das finde ich immer total spannend, ne? Also klar, die Nasengröße, die kannst du jetzt nicht verändern. Aber du hast das bestimmt auch schon gehabt, dass du Kunden hast, die sagen, ich glaube, mein Hund, der kann nicht riechen.
Ja, klar, da geht aber übers Leckerli drüber.
Genau, so, das kann jetzt damit zusammenhängen, dass er
was besser ist,
von der Windrichtung falsch steht und den Duft einfach gar nicht in die Nase kriegt. Obwohl er über das Leckerli weggeht, wird der Duft gerade weggetragen. Das kann ein Grund sein. Es kann aber auch einfach sein, dass die Nase von dem noch nicht so gut trainiert ist. Also Sommeliers, ne, die schulen ja auch ihre Geschmacksnerven.
Ja.
Und wie nennt man nochmal die Menschen, die auch hier so Parfüm für sowas zuständig sind mit der Nase? Weißt du jetzt auch gerade nicht, ne?
Nee.
Sommeliers sind hier Geschmacks, die gut schmecken können. So. Aber es gibt ja auch Menschen, die gut riechen können, die das zu ihrem Beruf machen.
Genau.
Könnte ich vergessen. Ich habe, glaube ich, eine ganz, ganz schlechte Nase.
Ja?
Ja. Doch, ich habe...
Im Moment schon, aber...
merke ich immer im Vergleich zu anderen, hier riecht's aber danach oder danach und riechst du das nicht?
Nee. Hat manchmal auch Vorteile, nicht. Vera,
das
wenn man nicht alles riecht. Am liebsten würde ich jetzt auch einen Witz erzählen, aber der ist so niedlich. Doch, warte, den erzähle ich. Der passt so schön rein. Den haben mir neulich die Kunden in der Gruppe erzählt. Stehen zwei Mäuse im Fahrstuhl. Und da sagt die eine zur anderen, oh, hast du gerade gepupst? Und dann sagt die, na, denkst du, ich stinke immer so? Da ging es auch um Riechleistung des Hundes und das fand ich so köstlich.
Oh ja, der ist süß. Das ist wohl wahr.
Oder? Gut.
Okay, letzter Punkt. Also wir hatten gesagt, Ausbildung und der Trainingsstand ist davon abhängig und dann noch der Hormonstatus. Also bei der Hündin ist es mir bewusst, wenn die in der Hitze ist, also bevor die in die Hitze kommt, währenddessen und danach kann die, also was heißt danach? Also es geht ja darum, einen Verpaarungspartner zu finden. den richtigen zu finden. Und beim Menschen heißt es ja auch nicht unnötig, den kann ich nicht riechen. Oder wenn man mit jemandem irgendwie zusammen ist, den muss man auch riechen können.
Absolut.
Und damit hängt das sicherlich auch zusammen, dass Hündinnen, ne, man, die suchen ja von Natur aus die Gene, die sich mit ihren eigenen gut vertragen, damit möglichst gesunde Nachkommen gezeugt werden. Und
die verpaaren sich also nicht mit jedem Rüden, aber umgekehrt genauso.
Genau. Also wenn sie nicht zwangsverpaart werden, wie das ja leider immer wieder in manchen Züchtungen vorkommen soll. Aber wenn sie das aus eigener Motivation rausmachen und die Wahl haben, dann hat die Mutter Natur schon dafür gesorgt, dass die sich den möglichst besten zu sich selbst passenden Verpaarungspartner suchen, damit die Nachkommen eben auch große Chancen auf Überleben haben.
Ich glaube, bei uns Menschen ist das auch so. Dass der Geruch entscheidet, ob du jemanden toll findest oder nicht. Ich dachte immer, okay, der Mann hat einen schönen Hintern, hat schöne Hände.
Ja, auch, aber du musst ihn riechen können.
Du musst ihn riechen können, das ist wirklich, das ist aber bei uns nicht so bewusst. Aber nee, es ist wohl der erste, ist nicht, der Geruch ist wohl das entscheidende, die entscheidende Komponente.
Und es ist nicht nur nicht so bewusst, ich meine, wir leben ja sowieso viel zu unbewusst, die meisten von uns auf jeden Fall, um Gottes Willen, ich will da jetzt nicht verallgemeinern.
Nee.
Aber ich denke, dass da auch durch Erziehung und durch die Erfahrungen, die wir machen, viel verschüttet wird, weil nicht selten ist es ja so, dass Menschen sich ihren Partner nach äußeren Umständen aussuchen oder nach finanziellen Dingen. Ob dann das mit dem Geruch so im Vordergrund steht, sei mal dahingestellt. Ne, aber von Natur aus ist das so.
Ich hab gerade so im Kopf, man sagt immer, Geld macht sexy oder Macht macht sexy. Man könnte ja dann sagen, Geld macht gut riechend oder so. Macht Duft, Geld macht duftend. Keine Ahnung.
Naja, Geld ist Dufte vielleicht.
Ach Gott, ja. Nee, ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube halt auch, dass wir hier in unserer Zivilisation schon so ein bisschen versaut sind, weil was hier so für Gerüche auf uns einprallen. Und dann übertünchen wir ja unseren eigenen Geruch auch durch alle möglichen Sachen, die wir an den Körper schmieren und auf den Körper sprühen und die wir einnehmen. Also
trotz allem wird
irgendwie
ja
scheint's zu funktionieren.
Ein Parfum, was man benutzt. Also ich meine, ich mag auch schon gerne leckere Männerparfums riechen, so ist es nicht. Nur es ist ja auch so, dass ein Parfum nicht bei jedem gleich riecht, ne? Weil durch den Individualgeruch kann das sein, dass ein Parfum bei einem total gut riecht und bei der nächsten Person stinkt's. Von daher lässt sich Mutter Natur, glaube ich, nicht ganz so einfach austricksen, dass wir jedem vorspiegeln können, wir sind so Dufte.
Die spannende Welt der Gerüche. Ja, gut.
Genau. Möchtest du was zu den Formen der olfaktorischen Kommunikation sagen?
Na klar. Also, wir werden heute sprechen, haben wir ja vorhin schon gesagt, über das Urinieren und Koten. Über das Analwittern, das Genitalwittern, über das Wedeln mit der Rute, dann das Wälzen und Reiben, was die Hunde ja auch oft tun, dann Bodenwittern, Lecken und Zähneklappern in Kombination und was ich vorhin schon gesagt habe, über den Schweiß, den die Hunde durch Pfotenabdrücke hinterlassen. Das sind so die Formen der olfaktorischen Kommunikation. Und da steigen wir jetzt einfach mal ein.
Genau.
Und wenn wir schon mit, was wolltest du jetzt noch sagen?
Ja, über Urin und Kot. Also über die Dinge, die man ja sonst nicht so bespricht.
Ist aber für einen Hund super wichtig. Ja. Müssen wir drüber reden. Weil das ist ja jedem Hundebesitzer sicherlich schon aufgefallen, dass die Hunde sowohl Hündinnen als auch Rüden, also bei Rüden ist es noch viel klarer, dass sie sich wirklich ihren Urin einteilen, um den für Markierungen zu nutzen, und auch den Kot teilen sich viele Hunde ein, um den zu nutzen, um da irgendwelche Zeichen zu setzen. Da sprechen wir jetzt drüber.
Ja, manche
Genau.
sind sehr erstaunt, wenn die so aufs Trainingsgelände kommen und sagen, jetzt macht der schon wieder einen Haufen, der hat heute schon. Sag ich immer, ja, der wird
Ja.
jetzt wohl mal markieren. Letztes noch mal rausdrücken, wie markieren. Ne? Also viele sind da schon auch erstaunt. So ganz bewusst
Ja.
ist das noch nicht
Nee, mit dem
jedem
Code
oder.
nicht. Mit dem Code ist den Leuten oft nicht bewusst, das stimmt.
Nee, und mit dem Markieren, dass die sich das, also urinieren, dass gerade Rüden sich das einteilen und man einen Rüden nicht überall pinkeln lassen muss, weil der nicht immer muss. Also ich meine, wenn er 5 Tropfen rauslassen kann und kann dann selber wieder abpetzen, dann kann es nicht so dringend sein, ne?
Nee, so sieht's aus. Ja, dann sollten wir vielleicht mal noch ein paar Sätze über Urin und Kot formulieren, damit klar wird, warum die Hunde das nutzen oder was sie da überhaupt für Informationen rausziehen können. Also im Urin sind Pheromone enthalten. Und wenn der Hund am Urin eines anderen Hundes oder natürlich eines anderen Menschen oder Tieres schnüffelt, dann erhält er tatsächlich Informationen über Alter, Gesundheitszustand und Geschlecht des Lebewesens. Und bei dem Kot ist es so, dass wenn der Kot abgesondert wird, ein Sekret aus den Analdrüsen gleichzeitig mit abgesondert wird. Und so wird dem Kot der Individualgeruch hinzugefügt. Und darum geht's. Also, wenn der Hund beide Ausscheidungssekrete nutzt, um sich da irgendwie mitzuteilen. Und die anderen Hunde können das ablesen. Ich stelle mir gerade vor, wir würden irgendwo bei jemandem schnüffeln an der Toilette, um rauszufinden, wie alt er ist, ob er gesund oder krank ist. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Früher die Ärzte, ne? Die haben wirklich am Urin gerochen
Ja,
und auch gekostet,
das habe ich auch schon mal gelesen.
um eine Krankheit rauszufinden. Ja, ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so blöd gewesen.
Ich meine, das Thema war in der Diabetiker-Warn-Hund-Ausbildung auch mal Thema, weil
Das kann
ich
sein, ja.
meine, dass das auch darum ging, diese Krankheit raus, also zu erkennen, früher, als man noch nicht so weit war,
Genau.
weil Ketone, also durch die, was da im Überzucker entsteht, und wenn das alles nicht so richtig verarbeitet wird, na, da erinnere ich mich so dunkel dran.
Da hast du recht, das war wahrscheinlich in dem Zusammenhang. Naja, ich möchte es mir nicht vorstellen, aber gut, die
Nee,
wussten sich
ich
halt
auch
irgendwie zu
nicht.
helfen, ne? Und wahrscheinlich so ein ganzheitlicher Arzt, der alles unter die Lupe genommen hat, hat sicherlich mehr rausbekommen als heutzutage manche Instrumente.
Wie
Ja.
ist es nochmal? Also Pheromone, Infos über Alter, Geschlecht, Gesundheit. Und war da nicht auch noch so eine Statussache mit dabei? Also welchen Status hat ein Hund in einem Rudel? Ist das nicht auch damit noch irgendwie erkennbar gewesen?
Ich denke ja, und das wird auch das gewesen sein, das Beispiel, was ich vorhin erzählte, dass der den Urin angeknurrt hat von diesem sicheren Hund. Hundertprozentig. Oder warst du mit bei Wiebke, wo dieser, nein, der, ich glaube, da war ich alleine. Die Wiebke hatte mal einen Rottweiler aus dem Tierheim zum Test auf ihrem Gelände, weil eine Frau wollte den übernehmen. Und der hat sofort dieses Grundstück, wo sie ihn drauf laufen ließ, abgepinkelt. Wiebke hat natürlich sofort gesehen, dass der nicht ohne ist. Überall seine Marke gesetzt und dann wollte er über den Zaun springen und sich davon machen. Der Zaun war hoch bei Wiebke. Und sie hat mir erzählt, dass noch Wochen später die Hunde, die auf dieses Gelände gegangen sind, wenn die in die Nähe der Pinkelstellen kamen, körpersprachliche Reaktionen gezeigt haben, so in Form von, oh Gott, wer war hier? So ein bisschen beschwichtigend. Sagt, es war voll krass, wie die Hunde reagiert haben auf dieser einen Wiese. Das war so eine kleine eingezäunte Wiese. Da hat die echt genau gesehen, die wusste ja, wo er hingepinkelt hat, dass das bei den anderen Hunden was auslöst. Dass die wussten, dass da ein mächtiges Kaliber vorher auf der Wiese war.
Ja, wir haben ja noch eine ganz liebe Kollegin, die Christiane, die du auch kennst. Und die war ja ursprünglich mal Kundin bei mir mit einem Rhodesien Ridgeback, mit Tangens. Und es gab immer mal Situationen, dass Tangens an verschiedenen Stellen gebockt hat und nicht weiter wollte. Und dann war sie mit Tangens irgendwann zu einem Termin bei mir. Und ich war vorher schon dort im Feld, wo wir also Training gemacht haben, eine Gassi-Runde gemacht haben, also ne, spazieren waren und währenddessen apportiert und so weiter. Und ich wusste jetzt dadurch, dass diesen Weg, den wir mit Tangens auch schon öfter gegangen sind, dass vorher jemand mit einem sehr präsenten territorialen Hund dort lang gegangen ist. Und Tangens hatte noch nie an diesem Weg irgendwie gebockt, an diesem Tag schon. Das ist jetzt ja auch schon einige Jahre her. Und dann habe ich es für möglich gehalten, dass der bockt und nicht will, wenn da vorher ein Hund gegangen ist, vor dem er Respekt hat. Und daraufhin hat die Christiane das mal beobachtet und da gab es auch Zusammenhänge.
Garantiert.
Also dieses, wir sehen da nichts. Ich sag immer in die Geruchswelt der Hunde, wir sind ja echt geruchsblind. Da können wir einfach nicht einsteigen. Wenn ein Hund eine Reaktion zeigt, dann wissen wir zwar nicht unbedingt, was es ist, aber das macht er ja nicht aus heiterem Himmel.
So
Und
sieht's aus.
wenn man nichts wahrnehmen kann, dann habe ich immer noch im Hinterkopf, es kann ein Geruch sein, den nur ich nicht wahrnehmen kann.
Okay, so. Also, dann hatten wir jetzt besprochen Urin und Kot. Und dann sollten wir jetzt vielleicht besprechen, was Urinieren und Koten für eine Bedeutung hat.
Genau.
Also, in erster Linie ist es ja einfach sich lösen. Der Hund muss dringend und es muss raus. Und dann halt dieses Markieren. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, ich will es nochmal zusammenfassen. Da gibt es so verschiedene Gründe, warum die Hunde das tun, um sich zu orientieren. Als Dominanzdisplay hat es da gerade ein Beispiel gebracht. Und wenn es halt auch um die Sexualität geht, da hatten wir schon gesagt, das ist eine Hündin während der Läufigkeit. Hatten wir das gesagt? Wir hatten es auf jeden Fall schon mal erwähnt. Vor, während und nach
Wegen
der
dem Riechen.
Läufigkeit natürlich viel mehr oder überhaupt markiert. Manche Hündinnen markieren zwischendurch gar nicht, aber vor, während und nach der Läufigkeit schon, um die Rüden zu informieren,
Ich bin
wie
da.
weit. Genau, erstmal ich bin da und dann, die haben ja nur diese 3 Stehtage während ihres Zyklus und dann wissen die Rüden ganz genau, wann es denn soweit wäre. Und
Der erfahrene
das,
Rüde.
der erfahrene Rüde, ja.
Der
Genau.
unerfahrene Rüde, der regt sich in den ganzen 3 Wochen auf.
Ja, der ist einfach nur, der will überhaupt und ja, am liebsten immer. So. Und genau, Dominanz-Display haben wir schon gesagt. Also man sieht es auch immer, wenn zum Beispiel zwei gleich alte, gleich also intakte und
Gleich
ähnlich,
tickende, so
leicht
von
ähnlich
der
tickende, genau, Rüden auf dem Platz sind, dann markieren die gegenseitig viel hin und her drüber bei dem anderen. Um da auch so ein bisschen auf den Putz zu hauen und versuchen dann als Letzten da ihren Duft zu hinterlassen.
Ich stelle mir oft vor, wenn so ein Freilauf mal war und die pinkeln überall hin, dann stelle ich mir ganz oft vor, wenn an jeder Pinkelstelle ein farbiges Fähnchen stehen
Ach
würde.
du liebe
Jeder Hund
Zeit.
hat eine Farbe zugeordnet. Müsste man eigentlich mal machen, ne? Wie lustig das aussehen würde, wie viele
Aha.
Fähnchen an den einzelnen Stellen stehen würden.
Ja, das wäre, dann wäre die Stadt bunt, du, ich sag's dir. Der Wahnsinn. Ja, mein Enkelkind hat neulich auch markiert wie so ein kleiner Hund. Meine Tochter sucht gerade einen Garten. Das fand ich so lustig. Da ist er einmal den Garten abspaziert, dann ist er mitten im Garten an einen Baum gegangen und hat dort markiert.
Okay.
Ich hätte mich totlachen können. So, ja, Mama, der Garten ist toll. Herrlich. Ist ein kleiner Hund.
Ja, okay, ne, jetzt so bei den Kindern findet man das noch lustig, wenn die männlichen Kinder dann mal älter werden und die würden das tun, dann fände man das jetzt nicht mehr ganz so lustig. Also
Ja.
wenigstens nicht als Frau.
Das sagen wir ihm natürlich auch schon, aber in dem Fall fand ich es im ersten Moment erstmal witzig. Und dann nimmt es auch keiner übel.
Ja, das ist wohl
Okay.
wahr.
Ja. So, also was haben wir noch? Neben dem Markieren gibt es noch das submissive Urinieren. Also wenn der Hund halt beschwichtigen will. Oft fehlinterpretiert als der Hund pinkelt vor Freude. Ich glaube, da haben wir bei unseren Kommunikationsmissverständnissen auch schon mal kurz drüber gesprochen, ne? Dass der Hund eigentlich, wenn er halt so überschwänglich und vorgebeugt von einem Menschen begrüßt wird, oft ein paar Tröpfchen hinterlässt, um von sich abzulenken und aus der Situation zu entkommen. Und die Menschen denken, weil er sich natürlich freut, wenn die Leute nach Hause kommen, der pinkelt doch vor Freude. Ist aber dieses submissive Urinieren. Zugehörigkeit. Ja, das habe ich mit meinem Tommy auch mal erlebt, war voll süß. Ich musste dann natürlich im Wald auch mal Pipi. Und dann hat er sich dazugehockt und wir beide haben gepinkelt wie zwei Frauen, die zusammen aufs Frauenklo gehen. Im ersten Moment dachte ich noch so, hä, aber nee, es war, auch ich mache hier mal mit.
Oh Mann, dann ist mein Hund fühlt sich ja mir gegenüber gar nicht zugehörig.
Nee, das
Passiert
würde
mir
ich jetzt so nicht
natürlich auch
sagen.
hin und wieder mal, ne? Und der hat da
Nö?
auch, nee, auch nicht so drüber
Ne,
urinieren
drüber
oder
wär
sowas.
doof, aber er hat sich wirklich mal mit hingehockt. Das hat er jetzt auch nicht jedes Mal gemacht, aber ich habe es erlebt. Fand ich voll schön irgendwie. Wie
Ja.
zwei Weiber, die auf dem Klo sind. Sehr
Aber
schön.
apropos Zugehörigkeit, habe ich zwei schöne Anekdoten zu sagen. Einmal eine Freundin von mir, die hatte eine Rottweiler-Hündin, die aber mit anderen Hunden schlecht sozialisiert war und eher doof fand. Ich hatte damals noch Hawk und wir sind häufiger zusammen spazieren gegangen. Das war für die auch okay. Und die hat Hawk aber nicht so in ihre Nähe gelassen. Also das war ihr unangenehm, ist sie immer weggegangen. Der hat das aber akzeptiert und hat immer zum einen, wenn sie irgendwo gesessen oder gelegen hat, ist er danach hin und hat dann an dieser Stelle geschnüffelt, weil an ihr selber konnte er nicht schnüffeln. Er hat sich
Ach Gott.
also an dieser Stelle Informationen geholt und wenn sie irgendwo gepinkelt hat, hat er ganz oft auch an die Stelle gepinkelt. Und in dem Verhältnis, was die beiden hatten und so wie ich meinen Hund kannte und wie ich Bella kannte, war das für mich keine Dominanzgeste im Sinne von Übermarkieren, sondern es
Ja.
war eine Zugehörigkeit. Und jetzt vor 1,5 Wochen hatte ich 6 Tage oder also 6 Übernachtungen. Eine kleine Dackelhündin hier, die ist ein Jahr jünger als Easy, kenne ich auch schon seit sie Welpe ist. Eine ganz süße, unkomplizierte, eher submissive Hündin.
Ja.
Aber die hat immer beim Spaziergang, und das macht sie erst, seit sie auch eine Weile mal bei so einem Hundesitter irgendwie war, hat sie sich das wohl offensichtlich von anderen Hunden abgeguckt. Sie hat fast immer, wenn Easy gepinkelt hat, da drüber markiert.
Ja.
Aber, und das Beinchen auch schön gehoben, ne?
Ach, gucke.
So, Aber weil ich den Hund kenne, würde ich auch viel eher sagen, das war Zugehörigkeit, wir wohnen jetzt zusammen. Ne, dann benutzen wir auch das gleiche Klo so ungefähr.
Ja.
Aber Buddy ist weit weg von, das ist eine Dominanzgeste, ich will dich hier mal übermarkieren. Aber das
Man
war
würde
so
es ja
süß.
dann, ja, sorry, man würde es ja danach auch an der Körpersprache sehen, wenn es eine
Ja.
Dominanzgeste wäre, ne? Dann sind die natürlich, dann gehen die gockelnd und imponierend weg, Rute oben, Körper angespannt. Und wenn das nur so eine Zugehörigkeit ist, dann sind die viel entspannter.
Ja, auf jeden
Daran
Fall.
kann man es tatsächlich dann auch erkennen. Ja, wie
Ja.
süß.
Ich wollte das unbedingt mal filmen, aber das eine Mal, als ich dann irgendwie das ja, Smartphone gezückt hatte, da hat es ausgerechnet nicht drüber markiert.
Tja, als würden sie es ahnen, die Hunde. Wir müssten vielleicht wirklich noch mal über den sechsten Sinn sprechen. Oder den siebten, wie sagt man das immer?
Den siebten Sinn, glaube
Den
ich.
siebten Sinn, ja, ist auch sehr spannend. Na gut, jetzt sind wir aber immer noch bei der olfaktorischen Kommunikation und
Genau.
eins hatte ich noch nicht erwähnt, Angst- und Aufregungskoten.
Ja.
Ja.
Das, also beim Urinieren, das gibt es ja auch. Das ist nochmal was, was einem vielleicht mal häufiger begegnet. Ne? Ist ja im weitesten Sinne auch dieses submissive Urinieren spielt ja auch, finde ich, ein bisschen damit rein.
Ja, ganz genau.
Aber beim Angst- und Aufregungskoten, dazu kommt ja auch häufig nochmal, dass eine Analdrüse entleert wird. Ja, also wenn das bei einem Hund so passiert, dann weiß man schon, oh wei, ne,
Der hatte richtig Panik.
dem ging's gerade gar nicht gut. Habe ich einmal in der Tierarztpraxis erlebt, als ein Hund einen Maulkorb aufgekriegt hat und dann sollte er auf den Tisch gesetzt werden. Ich glaube,
Ach
die
je.
Story habe ich schon mal erzählt. Der Hund ist fast an der glatten Wand hoch, weil der weg wollte. Also das war ganz
Schande.
fürchterlich.
Und ich hatte jetzt übrigens einen Hund, der entleert, wenn der Stress hat, nur seine Analdrüse und zwar beim Alleinsein.
Oh.
Auch krass, ne?
Ja.
Weil, ja, der hat dann jedes Mal da alles entleert. Aber ohne zu koten, wollte ich damit sagen.
Ja, ich meine, die Menge ist nicht so, aber
Aber
der
der
Duft, der da
Geruch, boah.
rauskommt, der ist natürlich schlimmer, als wenn es Kot wäre.
Yep. Naja, auf jeden
Okay.
Fall, aber Angst- und Aufregungskoten kennen wir auch. Also, ich weiß noch als Kind, wenn ich im Zahnarztwartezimmer saß, war ich mindestens dreimal auf der Toilette.
Ja,
Ich hatte
klar.
fürchterliche Angst schon, wenn ich dieses Geräusch gehört habe im Wartezimmer. Und früher tat es ja echt weh mit diesen dicken Bohren. Da ging es mir echt schlecht oder vor Prüfungen. Naja, sowas halt.
Macht ja
Kennen wir alle.
evolutionär gesehen Sinn, ne? Wenn man
Total.
vor
Man
dem
muss ja den Ballast loswerden.
Säbelzahntiger, genau,
Ja.
vor dem Säbelzahntiger flüchtet, oder flüchten musste, dann braucht der Körper die Energie, um die in die Muskulatur zu stecken, damit man schnell flüchten kann und nicht um die Verdauung voranzutreiben.
Genau. Dann versucht
Genau.
erstmal alles loszuwerden, was unnötiger Ballast ist, und dann kann man schneller weg. Und beim Hund ist es halt ähnlich.
So ist es.
Genau.
Das Urinieren und Koten, also vielleicht sprechen wir noch mal kurz darüber, was die einzelnen Punkte, wozu die jetzt dienen, ne? Klar, sich lösen, aber wo an strategisch wichtigen Stellen wird es häufig gemacht,
Das
um
Markieren.
zu markieren, genau.
Genau.
Um zu
Und wenn die
markieren.
einfach irgendwo es laufen lassen, so, ne, wo man jetzt nicht, also wo es jetzt nicht am Baum ist oder an der Grundstücksgrenze oder an einem erhöhten Grasbüschel, sondern wo du wirklich merkst, der Hund muss jetzt einfach und hockt sich hier hin und lässt es auch plätschern, dann ist es einfach dieses Lösen.
Genau, das
In
es
der
dient in
Regel.
dem Moment nicht dem, ich will hier bewusst eine Markierung hinterlassen,
Genau.
aber es ist natürlich trotz allem ja auch ein Markieren, weil der hinterlässt ja trotzdem,
Ja.
also ne, die Intention ist eine andere, aber der andere Hund, der vorbeikommt, der riecht es ja trotzdem,
Genau.
weshalb Hunde, die ängstlich sind, die sich unsicher
Ich wollte
fühlen,
es gerade sagen.
nämlich eben sich teilweise gar nicht lösen. Also, wie oft kommt das vor, dass ein Welpenbesitzer dich fragt, wir gehen eine Stunde mit dem Welpen raus, der macht nichts, aber wenn er dann
Ja.
zurück in die Wohnung kommt, oder ein ängstlicher Hund, Hunde, die aus dem Ausland hierher kommen oder die einfach schlecht sozialisiert sind, mit denen gehst du jetzt raus, weil du der Meinung bist, die sollen sich doch lösen beim Spaziergang. Und der Hund sagt, ach du meine Güte, die führen mich hier durch ein Territorium eines anderen Rudels, weil die riechen natürlich die anderen Hunde.
Richtig.
Und sagen sich dann, ich kann doch jetzt hier nicht einen Besitzanspruch in einem anderen Rudel stellen, das gibt doch Ärger. Also, was machen sie? Sie lösen sich draußen nicht. Oder sie verkriechen sich wirklich weit weg von einem Weg. Also so,
Ins
dass es
Gebüsch.
sehr unstrategisch ist.
Ganz genau. Also, das erlebe ich bei Welpen fast immer. dass sie sich außerhalb der sicheren Höhle, sprich der Wohnung oder des Hauses, super ungern lösen. Und sobald es dann reingeht, dann sind die erleichtert, dass sie dort halt alles loswerden können, weil es halt um diese Dinge geht. Ne? Die sind noch umweltunsicher, die sind überhaupt noch in einem Zustand, wo sie nicht markieren und möglichst kaum Geruch von sich hinterlassen wollen. Ja, und das ist dann manchmal für die Besitzer ein bisschen schwierig, weil dann so oft zu Hause Malheur passiert. Aber es kommt mit der Zeit, es entwickelt sich
Geduld. Ja, und die würden ja auch im Normalfall in diesem Alter überhaupt noch nicht mit den Erwachsenen Rudelmitgliedern auf einen Ausflug gehen.
Nee.
Die bleiben halt in der Nähe des Kernraums, also um die Höhle rum und oder um den Garten, wie auch immer so. Ne? Das wäre jetzt nicht normal, dass die da schon mitlatschen, aber wir wollen die Hunde ja auch auf unsere Umwelt gut vorbereiten. Deswegen macht es halt Sinn, dass wir mit denen auch rausgehen. Müssten tun die das nicht. Die würden sich wahrscheinlich die meisten wohler fühlen, wenn sie einfach im Garten pinkeln können.
Ja. Aber die Möglichkeit kann man ihnen ja geben, sofern man einen Garten hat.
Genau, so ist es. Ach so, vielleicht gibt es ja jemanden, der hier zuhört, der einen Hund hat, der immer sich sehr unstrategisch löst. Also der immer weit weg vom Weg geht oder irgendwie am liebsten immer in ein Gebüsch geht. Wenn jemand einen solchen Hund hat, dann würde ich hier gerne einen Aufruf starten. Mhm. Mal ein Beweisfoto oder ein kurzes Beweis, ne? So, dass man sich das angucken kann. Darf gerne bei mir bei Instagram in der Story, also wenn das in der Story gepostet wird und mich dabei erwähnen und dann würde ich das auch noch mal in meiner Story teilen.
Wobei ein Video fast noch jeden Fall aussagekräftiger ist, weil es ist ja auch wichtig zu gucken, wie kommt denn der Hund dann zurück aus dem Gebüsch.
Du hast recht.
Natürlich kann der versuchen, seinen Urin so unstrategisch wie möglich zu platzieren. Es kann aber auch sein, dass er den genau dort platziert, weil er nicht will, dass jemand drüber markiert und kommt dann aber mit hoch erhobener Rute und stolz wie so ein Spanier aus dem Gebüsch. In dem anderen Fall wäre die Körpersprache eine andere.
Oder weil dort ein spannender Geruch ist, den er markieren will, um ihn wiederzufinden, kann ja auch sein, ne?
Oder also, so. Der Döner, den da jemand weggeschmissen hat, könnte ja, muss sich der Hund ja merken, die Stelle, könnte ja dann wieder dort liegen irgendwann.
Ich sag mal, wenn man so einen Hund hat, merkt man das ja auch, dass das tendenziell häufiger vorkommt. Mhm. Und wenn ich einen Hund habe, der immer ganz normal am Weg rechts und links irgendwie seine Geschäfte macht und plötzlich geht er mitten auf die Wiese, dann ist er sicherlich nicht ein Hund, der jetzt absichtlich strategisch ungünstig seine Geschäfte hinterlässt.
Genau.
Ja.
So, was gibt's denn jetzt noch zum Koten und zum Urinieren zu sagen. Also was vielleicht auch super wichtig ist, wir haben es, glaube ich, auch schon mal besprochen, dieses Markieren als territorialen Ausdruck und es ist immer noch ganz weit verbreitet in den Köpfen der Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es so mit meinen Kunden, dass die mit ihrem Hund auf dem Spaziergang gefühlt 100-mal stehen bleiben, damit der Hund aus ihrer Sicht sich lösen kann. Er muss doch mal. Manchmal, am Anfang kommt ja auch immer noch eine ordentliche Menge. Und im Grunde genommen zeigt der Hund seinem Besitzer, wie man ein ordentliches Territorium absteckt und so einen Zaun zieht sozusagen oder Grenzsteine setzt, um anderen mitzuteilen, so, das ist jetzt hier unser Gebiet und ihr habt ja eigentlich nichts zu suchen und wundern sich dann über die Reaktion des Hundes, wenn dann in dieses abgegrenzte Gebiet jemand reinkommt, ne?
Aber weißt du was, wo ich eben was von den Fähnchen gesagt hätte, ne?
Ja.
Das wäre ja echt mal ein schönes Experiment.
Ja.
Weil, und das stimmt. Bild dann von oben sehen, ne?
Ja,
mal
ja.
zu gucken, weil, na klar, weiß ich, dass mein Hund häufiger pinkelt, aber wo genau und ob das wirklich so eine Strategie hat, ne? Mit solchen Markierungen, würde man das mal sehen. Da hätte ich echt mal Bock drauf, sowas irgendwie mal zu machen. Wer weiß, ich fahre ja bald nach Holland, Urlaub mit Hund. Diesmal mit einer mini kleinen Gruppe, wird ein bisschen mehr Urlaub werden für mich. Aber vielleicht kann ich mir mit denen mal so einen Spaß erlauben.
Ja, das wäre vielleicht mal ganz spannend. Du wirst berichten. Was vielleicht
Wir
noch
schauen mal.
super wichtig ist, und das erleben wir ja beide immer und immer wieder, wenn der Hund beim Markieren jemanden anschaut, also seinen eigenen Menschen oder den anderen Hund auf der Straßenseite, dann meint er auch denjenigen. Ist also diese Markierung an denjenigen gerichtet. Ich hatte es jetzt wieder beim Abrufen auf dem Platz. Die Frau ruft ihren Hund. Er geht an den nächsten Baum, hebt das Bein, pinkelt und guckt sie dabei an und sagt: Moment, ich muss ja erst noch was ganz Wichtiges erledigen. Ich habe jetzt keine Zeit zu kommen, weil das ist mir jetzt hier wirklich wichtig, ne? Und ja, es ist natürlich auch eine Provokation, ne? Aber ist eine klare Geste, ne? Oder das ist meins. Und hast du gesehen, wie man das hier ordentlich macht? Ich sag ja mal zu meinen Kunden: Guck mal, wie komisch muss ich denn das für den Hund anfühlen, oder wie komisch muss der das finden, dass wir Menschen uns einschließen in der Toilette, dort heimlich pinkeln und es dann noch wegspülen. Und für einen Hund hat sowohl Urin als auch Kot so eine Riesenbedeutung, um sich draußen zu präsentieren und über die Dinge, die wir gerade gesprochen haben, da zu markieren. Also ich könnte mir vorstellen, ich möchte mal einen Tag Hund sein. Das ist für die Hunde bestimmt sehr ulkig, was wir da so veranstalten, nehme ich mal an.
Ist was Wahres dran, weil zu blöd, um zu wissen, was wir da tun, sind sie garantiert nicht, ne? Wir haben ja eben schon
Die
darüber
riechen
gesprochen,
es.
wie gut ist die Riechleistung. Du hast gar nicht mehr dieses Beispiel gebracht,
Welches?
in welcher Entfernung Hunde riechen können und das mit diesen zwei
Ah, warte ja.
Sandkörnern.
Warte ja.
Wir
Habe ich
machen
mir
jetzt
ja
ein bisschen
extra.
durcheinander, das hätte eigentlich
Ja.
mehr nach vorne gepasst, aber ich finde das nochmal schön verbildlicht,
Ja, und
also
es
ne,
passt jetzt auch gerade
um
an die
zu wissen.
Stelle, weil vielleicht der ein oder andere jetzt sagen wird: Woher weiß der denn, dass ich da ins Klo pinkle, wenn er nicht
Genau.
dabei ist? Viele Hunde sind leider dabei, weil sie ihrem Menschen bis aufs Klo folgen. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Aber das riecht ein Hund sehr wohl. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, dass ein Hund Stereo riechen kann. Also die können ihre Nasenlöcher einzeln bewegen und unabhängig voneinander einem Geruch zuwenden. Das heißt also, der kann seine Riechleistung links und rechts differenzieren und somit mehrere Fährten und auch andere Geruchsreize gleichzeitig verfolgen. Das ist sehr spannend.
Sieht man auch schön, ne? Wenn die
Man sieht
Nase
es schön,
so
genau.
in eine Richtung geht und dann mal wieder in die andere, wenn sich die Nasenspitze so bewegt.
Ja,
Fantastisch.
finde ich auch. So, und dann habe ich hier noch so ein paar spannende Zahlen. Wir hatten ja schon besprochen, dass die Hunde Krankheiten erschnüffeln können. Diabetes, das erleben wir selber in
Nee, haben wir
den.
heute noch nicht besprochen.
Doch, wir haben vorhin schon mal kurz so gesprochen über die Diabetiker-Ausbildung
Aber bevor wir angefangen
erwähnt.
haben mit der Aufzeichnung, glaube ich,
Was
oder?
siehst du? Wir dürfen vorhin nicht so viel quatschen. Ich dachte, wir haben es jetzt. Ist egal. Reden wir sowieso gleich noch mal ein bisschen drüber, oder machen es jetzt halt. Also, dass Hunde Krankheiten erschnüffeln können, ist ja inzwischen bekannt. Ob es jetzt Diabetes ist oder Krebs oder auch diese Schlafkrankheit oder epileptische Anfälle. Es gibt inzwischen Corona-Hunde. Ich mag das Wort nicht mal im
Ja.
Mund nehmen, aber ist halt so. Und bei unseren Diabetikern, wir beide, wir haben es auch schon mal in anderen Podcasts erzählt, haben ja so eine Qualifikation, dass wir die Menschen begleiten dürfen, um dem Hund beizubringen, was er machen muss, wenn sein Besitzer der Diabetiker ist oder das Kind der Familie, was an Diabetes leidet, was der machen soll, wenn die unterzuckern oder auch überzuckern. Und das bringen wir dem Hund halt bei, dass er diesen Geruch erkennt und die Dinge, die er dann in dem Moment halt leisten soll für den Menschen. Also dem Menschen informieren und ihm ein Notfallpäckchen bringen und andere Familienmitglieder alarmieren. Und das geht halt auch alles über den Geruch. Und da finde ich es ja mal lustig, wenn in manchen Büchern steht, dass das nur bestimmte Rassen können. Fragen mich die Leute auch immer direkt, die zu mir kommen, und ich sage mal, nee. Da ja, wir haben ja besprochen, was jeder Hund für eine Riechleistung hat. Selbst ein Hund mit einer platten Nase, der nicht so viel Riechzellen hat wie ein Schäferhund meinetwegen, das übersteigt ja, wie gesagt, unsere Vorstellungskraft an der Stelle mit diesen Riesenzahlen. Aber selbst der hat ja ein Riechvermögen. was man sagt, so ungefähr 1 Million mal größeres als das unsrige. Das heißt, ein Hund kann sehr zeitig erkennen, wann der Blutzuckerspiegel absinkt. Das habe ich schon oft erlebt, dass die Leute mir sagen, ja, der hat mich alarmiert. Und dann, also wir machen es ja meistens übers Kratzen, ne? Und dann war gar nichts. Und ich sage das schon immer im Vorfeld auch, bitte, wenn der Hund euch alarmiert, messt 10 Minuten später nochmal oder eine Viertelstunde später.
Ja, oder meisten, direkt blutig messen.
Oder blutig messen, genau. Und die meisten Messgeräte zeigen jetzt auch schon diesen Pfeil nach unten. Mhm. Es gibt jetzt inzwischen schon so viele verschiedene tolle neue Sachen. Aber der Hund riecht es wirklich, wenn oft schon, wenn der gut ausgebildet ist, wir hatten ja vorhin gesprochen, Ausbildung spielt eine Rolle, wenn der Blutzuckerspiegel eigentlich noch einen normalen Wert hat. Also das ist.
Aber auch im absteigenden Ast sozusagen ist.
Genau, wenn der in den Keller geht. Also das ist sehr spannend. Und da wird mir immer klar, wozu der Hund in der Lage ist. Das ist voll krass. Ich kann mich noch an deinen Easy erinnern, als wir diese Ausbildung gemeinsam gemacht haben bei der Uschi Lot. Wenn sich jemand eine Probe versteckt hat, ist dein Easy in diesen riesen Saal da reingekommen und hat schon beim Reinmarschieren die Nase in die Luft gereckt und einmal ringsrum geschnüffelt. Der hat sofort wahrgenommen, okay, jetzt geht's hier um diesen Geruch, bei irgendjemand ist es soweit.
Wir durften letzte Woche in einer Kindertagesstätte, das ist eine frühere Kundin von mir, die leitet diese Kindertagesstätte und die hatten so Projektwochen und da ging's diesmal um Hunde und Wölfe und da durften wir über Diabetes was erzählen.
Ach cool.
Und es war eine Mutter dabei, die selbst Diabetes hat. Ich sagte, ja klar, kann dazukommen, kann gerne hören. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann ihr, also der Leitung im Vorfeld, die Probe gegeben. Habe gesagt, stell die bitte nochmal kühl, weil das hat noch eine Weile gedauert. Und dass das auch nicht mit mir in Verbindung kommt, habe ich sie irgendwann rausgeschickt, habe gefragt, welches Kind das machen möchte, welches sich traut, mit einem Kind rausgeschickt. Dann hat sie dem Kind die Probe eingesteckt und dann sind die wieder zurückgekommen. Und dann habe ich Easy irgendwann, also eine Minute später oder so, nachdem die gesessen hat und es kam wieder alles zur Ruhe, habe ich Easy abgeleint. Und der hat sofort die Nase in die Luft, kam erstmal zu mir. Mich springt er dann häufig an, aber das ist ein anderes Anspringen. So, das ist so hochsteigen und dann die Nase so nach oben und man sieht dann auch, dass er schnüffelt. Ja. Dann hat er festgestellt, ja, aber von ihr kommt der Geruch heute offensichtlich nicht und das kennt er ja nicht so. Schon gar nicht in so einem Kindergarten, wo ganz viele Kinder sind. Da waren bestimmt 20, 25 Kinder und ein paar Erwachsene in einem Raum.
Ach Gott.
Dann muss der das nicht permanent machen und trotzdem hat er das gewusst und hat schön irgendwie fing er dann an, die Kinder abzuschnüffeln und es hat noch keine 2 Minuten gedauert, dann hing er bei dem Mädel unten am Fuß, hat selbstständig gekratzt, hat das Notfallpack gebracht und die Klingel ausgelöst. Da habe ich ihm dann zugegebenermaßen nochmal so ein bisschen so, naja, eine Frage gestellt. Ne, er hat es nicht beantwortet, indem er mit mir geredet hat, aber als ich so gesagt habe, und jetzt, was noch? Ah ja, genau, ne, da wurde er nochmal dran erinnert. Aber ist ja klar, zu Hause weiß er, wo die Klingel steht, zu Hause weiß er, wo dieser Pseudo-Notfallbeutel, der, also wo der rumliegt. Und dort wusste er das einfach nicht. Aber es ist schon fantastisch, wie doch diese Verknüpfung damit einhergeht, weil es ja ganz viel auch davon abhängig ist, sagen wir ja immer, ne, dass Hunde orts- und situationsbezogen lernen.
Ja.
Und es ist wie Fahrradfahren bei uns. Wenn Hunde sowas mal können, sie verlernen es im Prinzip nicht. Sie würden es nur auf Dauer nicht mehr zeigen, wenn es sich für sie so absolut nicht lohnt.
Genau. Oh, liebe Vera, ich habe gerade mal nach der Zeit geguckt. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Die Zeit verfliegt mit dir immer. Ist ja sehr schön. Aber
ja, wir reden auch immer ausgiebig, ne?
Ja, es ist halt noch einiges auf unserer Agenda drauf. Aber ich will mal noch so ein paar spannende Sachen sagen, um den Menschen nochmal klarzumachen, was ein Hund riechen kann und wofür wir beide natürlich immer plädieren, wenn wir mit Menschen und ihren Hunden zusammen sind, dass die Menschen mit ihren Hunden auch irgendwas tun in der Richtung Nasenarbeit. Also, Hunde können in der Luft bis zu 10 Kilometer weit riechen. Das ist natürlich auch von vielen Faktoren abhängig, wie der Witterung oder Windrichtung und der Intensität des Geruchs, aber das ist schon eine enorme Leistung.
Jo.
Erklärt vielleicht auch, warum der Hund, obwohl nichts zu sehen ist, plötzlich mal lossprintet und dann am Horizont verschwindet. Dann können die bis zu 8 Meter unter der Schneedecke riechen und bis zu 3 Meter ins Erdreich hinein. Hunde können, und das kennen ja bestimmt auch viele Leute, Dinge, die auch tief im Wasser unten drin sind, eher schnüffeln. Also Leichenspürhunde, wenn die Leiche in einem Gewässer drin liegt, das riecht der Hund. Finde ich auch Wahnsinn, weil beim Wasser kommt ja die Schwierigkeit hinzu, es ist in
Bewegt
Bewegung.
sich.
Genau. Ja, und den Satz fand ich auch cool. Das ist ja eine unvorstellbare Sache mit dem Geruchssinn, aber das macht es vielleicht nochmal ein bisschen plastischer und anschaulicher. Ein geübter und geschulter Hund kann mit seiner Nase zwei verschiedene Sandkörner auf einem, jetzt kommt's, 500 Meter langen, 50 Meter breiten und 50 Zentimeter tiefen Sandstrand geruchlich voneinander unterscheiden. Zwei Sandkörner. So. Unglaublich. Ja, und dass die pro Minute bis zu 300 Mal ein- und ausatmen können, also wir haben vorhin gesagt, 6 Mal pro Sekunde, hatten wir schon gesagt. Und was hier noch steht, irgendwie ist noch nicht lange her, da hat ein internationales Forscherteam herausgefunden, dass ein Hund auch mit der Nase schwache Wärmestrahlung wahrnehmen kann. Und zwar nicht durch die Berührung mit ihrer Nase, sondern auch über eine Entfernung von 1,5 Meter. Also ein Mensch kann das durch Berührung mit der Hautoberfläche spüren, Temperaturunterschiede von Gegenständen. Aber der Hund kann halt diese schwache strahlende Wärme mit der Nase wahrnehmen. Und das ist wohl nur bei sehr wenigen Tieren bekannt.
Aber ist
Zum
doch
Beispiel,
eigentlich logisch. Guck mal, die sind doch
ja.
schon im, wenn die geboren werden, ne?
Ja,
Dann
genau.
nehmen die doch die Mutter und diese Wärmequelle, sie sehen ja noch nichts.
Ja.
Das nehmen sie ja auch mit der Nase wahr. Also, ne, diese Wärme. Also, ich habe das so in Erinnerung, dass das auch mit Wärme zu tun
Ja,
hat, weil
genau.
sie würden ja auskühlen, wenn sie aus diesem Bereich rauskriechen. Und was mir auch schon häufig aufgefallen ist, wenn irgendwo, man ist am Grillen oder es wird irgendwo ein Feuer gemacht, dass Hunde da auch plötzlich aufpassen, wenn sie näher kommen. Ne, also, und ich denke halt, dass die das schon, ja, aber so wirklich bewusst gemacht habe ich mir das tatsächlich auch noch nicht.
Nee, also irgendwie muss das wohl ziemlich neu sein, dass die Temperaturunterschiede von Gegenständen auch schwache
Okay.
Temperaturunterschiede tatsächlich riechen können. Weil bei einer Wärmequelle kann ich mir das alles noch vorstellen, aber wenn du nicht so viel Unterschied hast in Temperaturen, das kriegen die wohl auch mit. Also es ist schon super, super spannend. Was wir vielleicht noch sagen müssen, finde ich mega wichtig, dass die Nase unbedingt immer feucht sein muss, und dass die Nasenschleimhaut bei warmen Temperaturen schnell austrocknet. Deswegen machen wir da auch keine Fährtenarbeit oder Mantrailing oder sowas. Und dass die Nasenarbeit super, super anstrengend ist. Und wenn man mit dem Hund Nasenarbeit macht, muss man ihm immer ausreichend Wasser zur Verfügung stellen, damit er diese Nasenschleimhaut feucht halten kann. Und der Hund braucht bei intensiver Nasenarbeit eine Pause. Wir haben mal so gesagt, 15 bis 20 Minuten intensives Schnüffeln. Und dann braucht der Hund auf jeden Fall eine Pause. Aber ich weiß noch, ich hatte mal eine Polizistin im Training, die hatte einen Blutspursuchhund und einen Malinois. Und die sagte mir, dass sie den manchmal schon nach 5 bis 10 Minuten, wenn der in so einer Wohnung, wo halt ein Verbrechen passiert ist, da alles abgeschnüffelt hat oder ein Teil abgeschnüffelt hat, sagt sie, dann musste ich den erstmal eine halbe Stunde in seine Box packen. War natürlich dann für ihre Kollegen erstmal eine Zwangspause und das fanden die nicht so toll, aber hat gesagt, es nützt nichts, der braucht jetzt seine Pause, weil, wenn die so intensiv schnüffeln, was wir vorhin gesagt haben, diese 6 Mal pro Sekunde, erhöht sich deren Körpertemperatur
Ja.
wohl nach 15 bis 20 Minuten um 1 Grad. Klingt ja nicht viel, ist aber, wenn man Fieber schon mal hatte, eine Menge. Also deswegen ist das mega anstrengend und ja. Und auf jeden Fall können die mit ihrer Nase ein Riesenuniversum wahrnehmen, was uns Menschen leider verborgen bleibt. Ah nee, manchmal denke ich auch, ich möchte es alles
Nee, ich
nicht unbedingt
glaube
wissen.
auch, dass ich nicht alles riechen will, was direkt so um mich rum
Nö.
ist.
Aber die können auch Gerüche ausblenden, das finde ich auch sehr spannend.
Ja, das ist wohl ähnlich, wie wir das mit Geräuschen, mit Stimmen
Geräusche.
können, ne? Also wenn
Ich
du im
konzentriere mich
Restaurant
jetzt auf dich
sitzt.
und höre die Vögelchen draußen nicht mehr zwitschern. So ist das. Und so
Genau.
können die das mit ihrer Nase auch.
Wobei
Ja.
das mit Geräuschen können die das vermutlich auch, gell?
Ja, garantiert.
Ich sag mal, viele, viele Dinge, die die olfaktorische Kommunikation noch angehen, die haben ja auch was mit der visuellen Kommunikation zu tun, ne? Also sehen wir mal das Scharren oder jetzt Markieren an erhöhten Stellen oder solche Sachen, die fallen ja auch da noch mal mit rein. Es geht ja jetzt hier rein um das, ja, um die, wie kann ein Hund riechen? Ich gucke jetzt gerade mal hier über meine Checkliste, ob wir noch irgendwas noch gar nicht gesagt haben.
Also, wo man vielleicht noch drüber sprechen sollten, ist das Wälzen
Und
und Reiben.
anal wird dann genital wird, dann kann man vielleicht auch noch mal
Die zwei Sachen noch, würde ich mal
kurz
sagen.
noch mal drauf eingehen.
Ja, willst du gleich was zum Wälzen sagen? Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum ein Hund das tut.
Ja, sehr gerne.
Ja, dann mach
Also
mal.
Hunde wälzen sich oder können sich wälzen natürlich aus Wohlbefinden.
Gerade
Ne?
jetzt im
Das
Frühling.
kann ja genau, ne? So, ich fühle mich gut.
Genau. Wiese ist warm, Sonne scheint, juhu. Würde ich mich auch wälzen, wenn ich
Genau.
ein Hund wäre.
Also, das heißt, Genuss wälzen,
Genau.
dann zur Darstellung, vergesse ich nie. In der Ausbildung damals, als wir darüber gesprochen haben, Isi läuft vor mir auf dem Grasweg, schmeißt sich hin, wälzt sich. Ich laufe vorbei, ohne das zu beachten.
Ja.
Er steht auf, läuft vor mich, hat er 4 oder 5 Mal nacheinander gemacht. Das war reine Darstellung und ich bin vorher tatsächlich auch immer drauf eingegangen. Ich musste so schmunzeln, als ich das
War herrlich.
ausgetestet hatte. Ne, also Darstellung, dann kann Wälzen natürlich auch sexuell motiviert sein und
Ja.
häufig ist es tatsächlich ein Markierverhalten. Insbesondere wenn ein Hund sich an Gegenständen wie dem Besitzer oder einer Hecke oder auf Gegenständen wälzt, so, ne, auf den
Genau.
Füßen wälzen, das ist kein Zufall. Auf dem
Nee.
Spielzeug wälzen ist auch kein Zufall. Das hat in der Regel was mit Besitzanzeige zu tun oder Reiben an Gegenständen. Ne? Man schubbert sich mal so am Mensch vorbei. Das kann auch markieren sein. Insbesondere wenn der Blick da noch einen Artgenossen oder einen anderen Menschen trifft oder auch an Wänden und Mauern. Also so kennt man manchmal aus Treppenhäusern, wo Hunde leben, dass die Hunde sich so an der Wand entlang schubbern. Klar, die laufen lieber an der Wand entlang als auf der offenen Treppengeländerseite. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass man sich da auch an der Wand vorbeireiben muss. Auf jeden Fall kann man das oft so an dunklen Schattierungen an der Wand ganz gut erkennen.
Ja, wobei das natürlich auch so ein bisschen dieses Schubbern sein kann. So dieses, da denke ich immer hier an, wie hieß denn der Film, das Dschungelbuch. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Da
Ja,
rubbelt sich doch der Bär auch so am Baum.
ja.
Ich glaube schon, dass die das auch machen, so am Strauch mal oder so.
Auch, ich denke, man sollte es wirklich vom Hund auch abhängig machen.
Ja, von
Also
der
ein Hund, der jetzt
Situation.
sonst nie markiert. Ne,
Ja.
oder der das sehr gerne macht. Es kann auch davon abhängig sein, ob ein Hund ein Brustgeschirr trägt oder nicht. Also das
Ganz
habe ich.
genau, um das loszuwerden. Oder meine Eltern hatten früher einen Yorkshire Terrier und der hat immer nach dem Baden sich im Flur an der Wand
Ja.
einmal hin und her versucht, trocken zu reiben, aber auch so einen Streifen zu sehen.
Ja, oder dann an dem Fall nach dem Baden natürlich auch, also wenn die nass sind, dann schubbern die sich ja auch häufig im Gras oder auf dem Teppich oder
Genau.
schieben sich so am Sofa entlang. Das ist vielleicht nicht so ganz gewünscht, aber für einen
Naja,
Hund, dem geht es ja um
Hauptsache
andere
trocken.
Sachen. Genau.
Ja, genau. Und mit dem Wälzen auf dem Spielzeug sehe ich oft, wenn die Menschen ein Spielzeug werfen. Hund hat zu Hause meistens ganz viel Spielzeug rumliegen und plötzlich will der Mensch das zurückhaben. Dann holt er das, schmeißt es nochmal vor die Füße, also vor seine Füße, schuffelt sich drauf, also wälzt sich drauf und guckt den Menschen an. Unmissverständlich, das ist hier übrigens meine Frisbee-Scheibe. Und ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass einer meiner ersten Hunde so ein Shih Tzu war. Der hatte so eine Leinenaggression draußen. Und ich habe 2 Stunden mit dem Mann im Haus gesessen und dem halt alles erklärt. Und wir haben über viele Dinge gesprochen. Und in der Zeit hat der aus dem ganzen Haus einen Riesenberg Spielzeug in das Wohnzimmer reingetragen. Der rannte immer wieder raus, guckte mich auch vorher nochmal an. Ne? Der legte das so provokant mitten in den Raum. Wurde so ein bisschen steif und fixierte mich, dachte ich schon, oh, ne, da darf ich jetzt nichts anfassen. Und dann sprintete er wieder los, holte das nächste und als wirklich der ganze Boden voll war, hat er sich drauf gewälzt. Der Mann fand das super lustig, aber ich habe zu ihm gesagt, nö, der zeigt jetzt hier gerade, wer hier der Bankdirektor ist. Nämlich er.
Bankdirektor ist auch gut, ja.
Ja, ne?
Vielleicht sollte man das Jakobsohnsche Organ noch mal
Ah, das
erwähnen.
haben wir noch nicht gemacht, genau.
Ja, sag noch mal das andere Wort. Das heißt
Vomeronasales
Fomer. Oh, ich sag das. Da habe ich immer einen Zungenbrecher drin. Deswegen sage ich meistens Jakobsohnsche Organ. Da bin ich auf der Nummer sicher.
Du,
Bei
ich
dem
habe,
anderen.
warum auch immer, mir diesen Begriff irgendwie sofort gemerkt, ist keine Ahnung warum. Und der geht mir auch nicht aus dem Kopf. Naja, erkennen tut man das. Also wie aktiviert ein Hund das, indem er
Erzähl erstmal, was es ist und wo sich das befindet. Weiß ja
Es
nicht jeder.
befindet sich im Gaumen des Hundes hinter den vorderen Schneidezähnen. Und damit kann der Hund, ich sag mal, das ist wie so ein, so kann man sich es vielleicht gut vorstellen, wie so ein chemisches Labor. Damit kann der Hund zum Beispiel den Urin eines anderen Hundes genau analysieren. Der leckt also Urin auf, klappert dann mit den Zähnen, um dieses Organ zu aktivieren. Meistens haben die dann auch so ein bisschen Schaum vorm Mund. Und dann kann der da draus nochmal eine Menge mehr Informationen ziehen als über die Nase. Und das ist, wenn die am Boden schnüffeln, Urin auflecken und dann mit den Zähnen klappern, ist es in der Regel sexuelles Verhalten, weil die halt überprüfen wollen, wie weit ist denn jetzt die Hündin in ihrem Läufigkeitszyklus.
Es werden Pheromone werden damit wahrgenommen, ne? Wo ich es
Genau.
aber auch schon erlebt habe, ist, wenn jemand eine Wunde hat, also du hast einen Kratzer gehabt, der noch relativ frisch ist, oder du hast ein Pflaster oder ein Verband
Ja.
und darunter war Blut. Da habe ich es auch schon erlebt, dass Hunde da dran geschnüffelt haben, fingen so ein bisschen an, mit den Zähnen zu klappern, weil, so habe ich mir das erklärt, ne? Im Blut natürlich auch Informationen sind und eine heiße Hündin blutet ja auch, also.
Ja, also das wird noch eine Menge Situationen geben, wo der Hund das macht, nehme ich mal an. Und ich weiß auch, dass, hat das nicht Andrea Beusmann erzählt während der Ausbildung, dass einer ihrer Hunde, als sie mal von so einer Pralinenkiste die Verpackung weggeworfen hat, am Mülleimer stand, den Geruch eingesaugt hat und dann auch mit den Zähnen geklappert hat?
Oder kann mich jetzt tatsächlich nicht dran
Vielleicht, wir
erinnern.
waren ja jetzt nicht in der gleichen Gruppe, aber das habe ich noch in Erinnerung, dass sie dann auch so ganz schnell mit den Zähnen geklappert hat und den Geruch analysiert hat. Da war
Kann
irgendwie
sein, ja.
eine Pralinenpackung im Müll verschwunden. Das fand ich auch witzig. Ja, also da geht es um dieses Jakobsonsche Organ oder Vomeronasales Organ. So, aber ist egal, das muss man sich nicht unbedingt merken, dieses Wort. Aber dass man mal so ein bisschen weiß, was da passiert und warum die Hunde das tun. Gut, und dann hat man noch gesagt, Begrüßungsverhalten. Und in diesem Zusammenhang anal und genital wittern. Das weiß ich noch, das war einer der ersten Tipps, die ich von Martin Rutter bekam. Wir haben ihn ja noch selber erlebt und er hat unsere Hunde erlebt. Und dieses Anal- und Genitalwittern, das machen die Hunde, wenn die sich begegnen und schnüffeln sich da erstmal intensiv ab. Und wir Menschen finden es ja meistens unangenehm oder sind peinlich berührt und wenn der Hund seine Nase bei uns in den Genitalbereich reinsteckt. Und ich weiß noch, Martin hat damals zu mir gesagt, wenn du nach Hause kommst, dann soll dein Mann wirklich mal das Becken vorstrecken und Tommy schnüffeln lassen. Ist natürlich für einen Mann erstmal komisch, aber damit zeigst du halt einen sicheren sozialen Status in dem Moment diesem Hund gegenüber. Und Hunde machen das, indem die dann wirklich die Rute hochklappen, den Popo hinhalten und sagen, riech. Kannst du dich noch an Mona erinnern von Alex Angrick? Die war ja so ein Flintenweib, die hat ja die Rüden nicht weggelassen, bevor sie nicht ordentlich geschnüffelt haben. Die mussten an ihr riechen. Das fand ich auch herrlich. Habe ich auch nie wieder in der Art und Weise gesehen. Aber die war da sehr cool. Ja, und wenn ein Hund halt die Rute dabei einklemmt, dann ist er in dem Moment sozial unsicher, möchte ganz wenig Geruch nur von sich preisgeben. Und so ähnlich muss es für einen Hund wohl sein, wenn wir Menschen dann die Hand davor halten und uns wegdrehen und sagen, geh weg.
Ja, vor allen Dingen ziehen die meisten Menschen, die das tun, ja auch dann so ein bisschen, also schieben den Po so nach hinten, damit kommt der Rundrücken wieder raus, ne, was
Genau.
dann ja auch körpersprachlich nochmal ein Zeichen von Unsicherheit
Genau.
darstellt. Ist übrigens sehr ähnlich mit den Hunden zu sehen, weil wenn ein Hund sich nicht beschnüffeln lassen will, der zieht den Po auch irgendwie ein und macht einen Rundrücken und hupst so ein Stückchen zur Seite, ne?
Stimmt, genau. Ja. Und deswegen sollten wir uns also von unserem Hund zumindest beriechen lassen, um ihm so ein bisschen unseren sicheren Status zu präsentieren. Aber sag mal, Mann, dass er das Becken vorstrecken soll, wenn da ein Hund ankommt mit der Nase. Ich würde es auch nur beim eigenen Hund machen.
Ja, ich sag mal, das ist ja für Besucher oder so ist das ja
Da nicht,
auch
nee.
peinlich, ne? Da
Ja.
muss aber jetzt, also wenn ich weiß, dass mein Hund sowas tun würde, dass der die Menschen immer dort abcheckt, das macht ja nicht jeder Hund so regelmäßig und
Nee.
bei jedem Menschen,
Nee.
dann würde ich dafür sorgen, dass er das nicht tut, weil ist
Ganz
ja auch
genau.
nicht seine Aufgabe,
Nee.
abzuchecken, wer da zu Besuch kommt. Also von
Genau, da
daher
hatten
muss
wir
ich
schon mal
das ja
ausführlich
nicht
drüber
zulassen.
gesprochen. Das ist
Ja.
Menschenaufgabe. Was mir in dem Zusammenhang auch noch einfällt, weil wir ja gerade drüber gesprochen haben, ne, Rute oben tragen und dann vielleicht noch wedeln, das tut der Hund auch, um natürlich um Gerüche zu verbreiten, aus seiner Pickel-Dialdrüse zum Beispiel. Und ich werde nie vergessen, das war mir bis dahin nicht aufgefallen, wenn Tommy neben mir stand, hat er die Rute in meine Richtung gewedelt. Also hat mich nochmal mit seinem Duft sozusagen einparfümiert. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich einen
Hat dich
Hund am.
markiert.
Natürlich hat er mich markiert. Der Hund kann seinen Menschen anpinkeln, der kann sich dran reiben, er kann ihn aber auch
Duften.
einduften mit der wedelnden Rute. Und das war wirklich in meine Richtung gewedelt. Da gab es damals auch irgendjemand, der das gefilmt hatte. Und da war ich ein bisschen baff, dachte ich, ach guck mal, ne? Ist mir nie aufgefallen. Ich habe gesehen, ja, okay, der wedelt mit der Rute, aber dass das nur in meine Richtung ging und bei so einem Hoverwart dieser mächtigen
Ja.
Rute siehst du das ja besonders deutlich, ne? Da
Da
ist mir
ist ja
das
auch so
erste Mal
viel
aufgefallen.
Haar dran, ne? Also
Ja!
wenn, weiß ich nicht, wenn Easy jetzt mit seiner Rute wedelt,
Ach,
der hat ja gar
lächerlich!
nicht die Möglichkeit, so viel Duft zu verbreiten. Ne? Stell dir vor, du wedelst mit dem Stock oder mit einem Fächer. Macht ja einen Unterschied.
Absolut, ja.
Aber
Ja.
Pekaudaldrüse, die hast du gerade erwähnt,
Genau.
sollten wir vielleicht auch kurz, ganz kurz noch drauf eingehen, weil ich
Mach
wette
das.
mit dir, dass nicht viele Zuhörer wissen, was das ist, beziehungsweise wo die
Wo die sitzt,
Pekaudaldrüse sitzt. Und zwar sitzt die
dann
je
erklär
nach
das mal.
Größe des Hundes natürlich etwa 10 Zentimeter hinter dem Rutenansatz, also wo die Rute am Körper befestigt ist, auf der Oberseite der Rute. Und in aller Regel kann man die auch erfühlen, wenn man die Rute so sanft durch die Hand gleiten lässt.
Ja.
Dann ist an dieser Stelle häufig so eine kleine Verdickung. Die kann sich auch entzünden. Das hatte der Hawk mal. Da war die Stelle auf und da ging es auch so ein bisschen um das Thema, wenn die dauerhaft entzündet ist, kann es sein, dass die raus muss und an bei manchen Hunden muss dann tatsächlich auch die Rute amputiert werden, weil das an der Stelle schlecht zuwächst. Aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Aber diese Drüse verteilt halt in aller Regel ja eher Gerüche, wenn die Rute oben ist, weil in dem Moment wird die Drüse ja zusammengequetscht. Genau. Wenn die runter geht, nach unten hängt, dann wird die ja eher gedehnt. Also da ist kein Druck auf dieser Drüse. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass irgendwann, lange nach unserer Ausbildung, das Thema irgendwann war, man ist sich nicht mehr so sicher, welchen Sinn diese Drüse hat. Ich bin da jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand. Also ich habe bis jetzt noch nicht wirklich erlebt, dass Hunde genau an dieser Stelle schnüffeln. Hast du das schon erlebt?
Nee, tatsächlich nicht. Nee.
Ne, aber
nicht bewusst jedenfalls. Nee, das habe ich.
Kannst mir vorstellen, dass wenn die Rute hochkommt, da mehr verteilt wird und dort gibt es eine Drüse, das ist klar. Also ich habe es bei meinem Hund ja mit eigenen Augen gesehen, als das Ding entzündet war. Und man kann es fühlen. Aber es ist so ein bisschen, naja, ne, wenn da jetzt so Geruch rauskäme, dann müsste es ja auch mal so sein, dass man sehen kann, dass ein Hund nicht nur am Popo schnüffelt, also Analwittern und Genitalwittern zeigt, sondern die Rute ist ja da in der Nähe, dass vielleicht auch mal an dieser Drüse geschnüffelt wird.
Ich werde also nochmal genauer hinschauen, aber ich würde mal sagen, die schnüffeln da nicht.
Vielleicht haben wir auch einen Zuhörer, der sich mit sowas schon mal beschäftigt hat und dazu noch mal was preisgeben kann oder sein Bestes geben kann.
Vielleicht haben ja der eine spezielle Vorliebe hat für diese Drüse, kann zu schnüffeln.
Wir haben ja auch vielleicht ein paar Kollegen und Kolleginnen, die hier zuhören, die sich damit mal mehr auseinandergesetzt haben. Also wir sind gerne bereit, auch diesbezüglich noch mal was dazu zu lernen. Also von daher immer her mit Informationen.
Genau. Man lernt nie aus nach dem Motto. Ja, meine Liebe, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet und
ich denke auch. Sollten wir was vergessen haben? Wir haben ja noch das ein oder andere Thema. Jetzt haben wir olfaktorisch gehabt. Dann kommt ja noch visuell, auditiv und taktil.
Taktil, genau.
Also wir haben noch ein paar Folgen hierzu.
Ja, wir wollen ja auch noch eine ganze Weile uns hier
und wir wollen das ja auch jetzt nicht sonderlich oberflächlich machen und auch nicht, also ich sag jetzt mal, ich glaube, wir beide gehören ja nicht zu denen, die sich so auf wissenschaftliche Erkenntnisse unbedingt berufen wollen. Das soll es natürlich schon auch geben, aber ich finde das immer ganz schön, wenn man das mal so an erlebten Beispielen auch hört.
Finde ich auch. Dann wird die Theorie ein bisschen
lockert das Ganze ein bisschen auf.
Ja, in diesem Sinne.
Ja, freuen wir uns wie immer über Feedback, egal in welcher Form.
Ganz genau.
Über Fragen, über Anregungen, über konstruktive Kritik, was auch immer.
Genau.
Wir haben ja E-Mail-Adressen und Facebook- und Instagram-Accounts. Also von daher sollte man uns erreichen.
Und wir freuen uns über jeden, der unseren Podcast abonniert und an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder weiterempfiehlt.
Genau, und vielleicht auch mal in den einzelnen, wie nennt sich das nochmal? Also das gibt es ja bei Apple Podcast und bei iTunes.
Diese ganzen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
Naja, ihr seht
findet
schon.
Findet man auch auf unseren Homepages.
Carola und ich sind jetzt nicht ganz so die Technik-Freaks, die das alles so mit Fachbegriffen können und wissen. Aber man muss ja auch nicht alles können, ne?
Dafür habe ich einen Sohn und du hast auch Unterstützung. Der verleiert schon über die Augen. Was sagt denn mal Mama und Technik? Das passt nicht zusammen. Ja, Wie du schon sagst,
was andere Qualitäten.
Dabei bin ich schon total stolz auf mich, was ich inzwischen schon alles kann. Und ab und zu erkläre ich auch mal meinem Freund bestimmte Sachen, wo ich denke, ach, ne? So blöd bist du an mancher Stelle ja doch nicht. Also ich teste jetzt manchmal auch viel aus, so wie es die jungen Leute halt machen, ne? Die probieren aus und dann klicken sie hier, klicken sie da, klicken sie dort. Und dann kommst du irgendwann mal ans Ziel. Ich mache das inzwischen auch. Also Learning by Doing und Try and Error. Naja, was auch immer. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und liebe Vera, es war mir wieder ein großes Vergnügen.
Oh ja.
Und ich freue mich schon aufs nächste Mal in 4 Wochen. Und bis dahin eine ganz schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss, liebe Carola. Ciao, tschüss, ciao. Liebe Zuhörer.
Jawohl.
Euch auch eine schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.